ARD.
Jeder braucht eins. Viele in MV suchen ein geeignetes, finden aber keins. Ich spreche von einem Dach über dem Kopf. Wer umziehen muss, der hat schnell ein Problem. Das ist heute Thema bei MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Mein Name ist Annette Eben. Wir sind zu hören in der App der ARD Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ja, Wohnen in Rostock. Knapp, teuer, aussichtslos. Das ist unser Titel. Es fehlt an Wohnraum, an geeignetem Wohnraum. Das ist ein Problem. Nicht nur in Städten wie in Rostock. Also wenn ihr jetzt nicht unbedingt in Rostock oder in einer größeren Stadt wohnt hier bei uns im Land, es lohnt trotzdem zuzuhören. Denn das ist ein Problem, was man durchaus übersetzen kann auf andere Orte. Wenn man, ich sag mal, normalen Wohnraum sucht, also ohne besondere Anforderungen, dann ist das ja schon schwer genug, eine Wohnung zu finden. Was aber, wenn die Wohnung barrierefrei sein muss zum Beispiel oder besonders günstig sein muss, weil die Lebensumstände eben keine teure zulassen? Dann wird es noch schwieriger, was Passendes zu finden. Und bei uns geht es heute um diejenigen, die es bei der Wohnungssuche ganz besonders schwer haben. Wie immer spreche ich heute nicht allein über das Thema, sondern diesmal mit meiner Kollegin aus dem Ostseestudio in Rostock, Katja Bülow. Hallo Katja.
Hallo Annette.
Katja, wir schauen erstmal ein bisschen zurück, denn fehlender Wohnraum, das war auch Thema bei unserer Diskussionsrunde Talk vor Ort. Dabei ging es um die große Frage, wie klappt es, dass in Rostock mehr Wohnungen gebaut werden? Wir nehmen jetzt nicht die ganze Gesprächsstunde auseinander, keine Angst, aber wir wollen euch einen kurzen Einblick in den Abend geben, falls ihr nicht schon die ganze Runde euch angeschaut habt auf ndr.de/mv. Vorgestern hat sie stattgefunden, am Montag, den 27.10., also wir zeichnen heute am Mittwoch auf. Katja, mein Fazit aus dieser Runde war, vielleicht ein bisschen platt formuliert jetzt, alle wollen ja bauen, aber so einfach ist es nicht und alle waren sich auch einig, wir brauchen bezahlbaren Wohnraum und zwar schnell.
Allerdings. Aber mit der Geschwindigkeit, das ist so eine Sache hier in Rostock. Also Bebauungspläne, Baugenehmigungen, da muss man immer einen ganz schönen langen Atem haben.
Die Rostocker Oberbürgermeisterin Kröger war auf dem Podium, aber auch ein Vertreter einer Baugenossenschaft, ein Architekt zum Beispiel auch. Was waren denn die Hauptgründe, Katja, warum Wohnraum fehlt? Was haben die Gesprächsgäste da gesagt?
Na, da kommt ganz viel zusammen. Im Gespräch wurde immer wieder ein zu viel an Bürokratie, an Auflagen beklagt. Dazu kommen Inflation, gestiegene Lohnkosten. Also die Baukosten sind ja in den letzten Jahren extrem gestiegen. Und die Instandhaltung von bestehenden Gebäuden wird auch nicht billiger.
Also ein Potpourri an Gründen, warum es nicht klappt. Rentner, körperlich Beeinträchtigte, Studenten oder Menschen mit ausländisch klingenden Nachnamen, diejenigen, die aus der Obdachlosigkeit kommen auch. Sie haben es besonders schwer, eine Wohnung zu finden und über die reden wir heute. Denn es gibt viele Ideen, um die Wohnungssuche zu erleichtern. Katja, lass uns mal bei den älteren Menschen anfangen, denn wir haben schon in unserem Programm über eine Idee berichtet, zu der wir wahnsinnig viele Reaktionen bekommen haben. Kinder aus dem Haus, Wohnung irgendwann zu groß oder einfach vom Dorf in die Stadt wegen der besseren Infrastruktur. Es gibt viele Gründe, warum Senioren eine neue Wohnung suchen. Der Verein Tausammen Tauhus, also zusammen zu Hause, der hat für solche Fälle eine ganz besondere Idee.
Genau.
Sag mal, welche
genau.
Ist das?
Der Verein, der ist entstanden aus einer Gruppe von älteren Menschen in der Rostocker Südstadt. Ihr Ziel, Wohnformen für Senioren zu entwickeln, die noch keine Pflegefälle sind, aber eben auch nicht mehr mit der ganzen Familie zusammenwohnen und die selbstbestimmt mit anderen leben wollen.
So, und wie genau sieht das aus? Beschreib mal bitte.
Ja, es gibt die erste Senioren-WG im Brechtpark in Evershagen. Da hat die Wohnungsgesellschaft Schifffahrthafen die gesamte erste Etage zur Verfügung gestellt. Es gibt 10 Apartments mit Bad und Balkon, dazu einen Waschraum und eine große Wohnküche für alle.
Eine Zuschrift, die uns dazu erreicht hat, ist von Christine Stübe aus Rostock. Sie findet die Idee super. Sie schreibt, miteinander, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, leben, füreinander da sein, einander schätzen, etwas unternehmen oder auch, wenn man möchte, für sich sein. Sie kann sich auch vorstellen, in so eine WG einzuziehen. Und wenn ich noch was zu den Reaktionen sagen darf, es haben uns wirklich Hunderte erreicht und was ganz besonders außergewöhnlich ist, wie ich finde, sie sind fast ausschließlich positiv. Das ist in den sozialen Medien ja nicht wirklich selbstverständlich. Katja, die ersten Bewohner, die sind jetzt schon eingezogen. Einer von ihnen ist Thomas Reimer. Wir hören mal gleich rein, was er sagt, als er eingezogen ist, weil er wahnsinnig emotional war.
Es gab ja früher die Hausgemeinschaften, die miteinander gefeiert haben und was weiß, gibt's ja heute nicht mehr. Nicht, dass ich wüsste. Also hat man eine gewisse Einsamkeit, selbst im Aufgang. Man sieht sich, guten Tag und ist gut. Der Tag kann auch so schön sein, Sie kommen nach Hause, machen die Tür zu, Sie sind alleine. Ich freue mich.
Ja, wahnsinnig emotional. Katja, was haben dir die Bewohner denn noch erzählt?
Ja, ich habe mit den ersten 5 Bewohnern am Küchentisch gesessen. 5 weitere sollen ja noch dazukommen und die scheinen sich miteinander schon sehr wohl zu fühlen. Ich habe sie gefragt, warum sie sich eigentlich entschieden haben, in so eine Wohngemeinschaft einzuziehen.
Weil ich die Form des Zusammenlebens unheimlich gut finde. Fand ich schon immer gut. Aber ich konnte bisher nicht in eine WG einziehen, weil mein Ehepartner und meine Kinder was dagegen gehabt hätten.
Ja, ich habe mich erkundigt und habe hier auf dem ersten Schlag nette Menschen kennengelernt. Ich habe eine 60 Quadratmeter Wohnung gehabt und ich musste mich von allem trennen. Aber umgekehrt ist es eigentlich so, wir haben ja öfter mal diesen Rappel, dass wir uns einfach mal auch verändern wollen. Neue Möbel, alles ein bisschen hin und her schieben oder was. Ja, andere Umgebung, ich brauche keine Treppen mehr steigen, 5 Etagen.
Wir haben 2, die für sich kochen und wir beiden kochen zusammen. Okay. Wir sprechen das ab, er kann auch, der Herr Geil kann auch kochen, finde ich gut. Und darum wechseln wir uns ab und kaufen gemeinsam ein.
Ich hatte mir mal vorgestellt, ich kann irgendwie eine Küche einbauen, das geht auch hier, aber möchte ich nicht, weil die Gemeinschaftsküche ist besser. Alleine schon wegen dem Sozialen und das alles.
Also das Schöne ist für mich persönlich, dass ich hin und wieder Ansprechpartner habe. Wenn ich hier morgens müde reinschlappe, dann treffe ich schon mal irgendjemanden. Da kann man schon mal ein paar Worte wechseln, das hatte ich vorher nicht. Da bin ich in meine Küche geschleppt, habe meinen Kaffee gekocht und musste schweigen oder Radio oder Fernseher anmachen.
Da kriegt man auch einen Eindruck, wie die zusammenleben, ne?
Ja, das scheint schön. Manchmal sehr lustig zu sein.
Ja, hört sich so an.
Ja, und bevor die Senioren eingezogen sind, da haben sie sich ja auch schon monatelang immer mal wieder getroffen. Haben die Baustelle gemeinsam besichtigt. Da ist also schon ganz viel passiert. Mhm. Und der Verein hat sich jetzt in den Kopf gesetzt, noch weitere Standorte aufzubauen. Gerne auch welche, in denen die Bewohner nicht nur ein, sondern vielleicht auch mal 2 Zimmer haben können. Es gibt nämlich eine Menge älterer Menschen, die sich zwar verkleinern wollen, aber dann doch nicht ganz so radikal und die das auch bezahlen können.
Ein Zimmer haben wir gehört. Es gibt eine Gemeinschaftsküche und ein Gemeinschaftsbad. Das klingt jetzt eher nach Uni- und Studentenleben als nach Rente, muss ich sagen. Wie gehen die Bewohner denn mit möglichen Konflikten um? Denn ich kann mir vorstellen, das sind ja vielleicht dann auch Menschen, die eine längere Zeit allein gelebt haben vorher. Und dann plötzlich mit Menschen zusammen, die man auch noch nicht so gut kennt. Also hört sich ehrlich gesagt nach Konflikten an, die entstehen könnten.
Ich weiß nicht, ob Sie mir alles erzählt haben. Aber bislang läuft das wohl noch ganz entspannt. Mhm. Aber Sie haben auch überlegt, wenn wirklich alle eingezogen sind, dann soll so etwas wie eine Hausordnung erarbeitet werden. Und das will der Verein dann auch wiederum begleiten.
Okay, um Probleme vorzubeugen, ja, das ist gut. Also das ist eine Idee, mit dem Problem Wohnraum umzugehen. Wir können jetzt natürlich nicht alle ansprechen, ne? Also nicht, dass ihr denkt, das wird jetzt eine Liste von Dingen, die man machen kann. Wir picken ein paar raus. Ähnliches Konzept, andere Altersklasse, die Studenten-WG. Bevor wir jetzt gleich auf das Thema zu sprechen kommen, habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch. Er heißt Der Bruch und ist von Kollegin des RBB. Der Bruch, Frauen zwischen Ost und Jetzt, so ist der ganze Titel. Und es geht darum, wie Frauen die Wende erlebt haben. Eine von ihnen ist Ina. Sie lebt in der Nähe von Neustrelitz, hatte 3 kleine Kinder zur Zeit der Wende. Ein Mann, der nach der Wende in Lethargie verfallen ist. Und sie musste sich dann um die Familie kümmern und musste die Familie versorgen. Und zwar alleine. Und musste da auch Jobs annehmen, bei denen sie ihren Stolz ganz schön runterschlucken musste. Zum Beispiel war sie Managerin bei der Treuhand, also der Stelle, die DDR-Betriebe abwickeln sollte, beziehungsweise sie ins westliche Wirtschaftssystem führen sollte. Toller Podcast, spannend erzählt, zum größten Teil von den Protagonistinnen selbst. Der Bruch, Frauen zwischen Ost und Jetzt, kann ich euch nur dringend ans Herz legen, ist zu hören in der ARD-Audiothek und überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. So. Wieder zurück zu unseren Studenten-WGs, Katja. Was kostet denn im Moment so ein WG-Zimmer in Rostock?
Da gibt es ganz aktuelle Zahlen. Das Hamburger Moses-Mendelssohn-Institut hat wieder eine neue Studie herausgegeben. Die machen das ja jedes Jahr. Danach zahlen Rostocker Studierende im Schnitt 454 € warm. Das ist im Vergleich eigentlich noch harmlos. Also im bundesdeutschen Schnitt, der lag bei etwas mehr als 500 Euro.
Ja.
In München bezahlt man inzwischen 800 Euro.
Unvorstellbar.
Durchschnittlich.
Wenn ich mir überlege, was ich für meine erste Wohnung mit Job bezahlt habe, das also sei ja jetzt nicht, das ist auch schon ein paar Jahre her, aber das war sehr viel günstiger. Wahnsinn, sag nochmal, 454 Euro für ein Rostocker WG-Zimmer.
Und also ich meine, wenn man sich dann noch überlegt, dass die Wohnungskostenpauschale beim BAföG gerade erhöht worden ist auf 380 Euro.
Das ist weniger.
Dann reicht das naja einfach hinten und vorne nicht.
Nee, überhaupt nicht. Und okay, wenn du eins hast, kostet es so viel, aber das musst du ja auch erstmal finden, ne?
Ja, das ist das nächste Problem. Ende August gab es laut Studierendenwerk in Rostock 1.112 Bewerber auf 373 freie Wohnheimplätze.
Sag nochmal, 1.112?
1.100 auf 373 freie Wohnheimplätze.
Okay, das ist ja hinten und vorne, reicht es nicht.
Und ist in Wismar auch nicht anders zum Beispiel. Immerhin, um zumindest etwas mehr Raum zu schaffen, baut das Studierendenwerk gerade in der Max-Planck-Straße in der Rostocker Südstadt. Da sollen fast 300 neue Plätze entstehen und die ersten werden wahrscheinlich schon im April fertig sein.
Okay, aber da bleibt ja immer noch eine Differenz, ne?
Aber ja, das wird lange dauern. Also ist die Frage, wie sich und ob sich das Problem lösen lässt. Außerdem steigt auch der Anteil ausländischer Studierender. Und die haben es ganz besonders schwer. Nicht nur als Studierende, sondern auch später, wenn sie längst im Berufsleben stehen. Ich habe mit Miriam Gedrose vom Verein Rostock Hilft gesprochen und die hat mir erzählt, dass es bei den Vermietern noch immer riesige Vorurteile gegenüber Zugewanderten gibt.
Es wird bei vielen davon ausgegangen, dass sie keine finanziellen Mittel haben, obwohl ein Großteil der MigrantInnen, die hier sind, sehr schnell eigentlich in Arbeit kommen und das auch vorweisen können. Und wir machen zum Beispiel auch Empfehlungen, dass man, wenn man sich um eine Wohnung bewirbt als Migrant, dass man dann wie so eine Art kleinen Steckbrief macht mit einem Foto und ein bisschen der Beschreibung des eigenen Lebens, damit dann nicht einfach so ein Vorurteil herrscht von der Person, die man sich vorstellt, sondern dass der Mensch dahinter gesehen wird, der auch ein ganz normaler, ehrbarer Mensch ist, der eine Wohnung braucht.
Und das hat nach Ihrer Erfahrung schon manches Mal geholfen.
Ja klar, da hat man eine Vorstellung von demjenigen, der dann vor einem steht. Ne? Also Studenten haben Probleme, ein Zimmer zu finden. Migranten auch, haben wir gerade gehört. Jetzt gibt es noch Menschen, die besondere Anforderungen an ihren Wohnraum haben. Stichwort barrierefreier Wohnraum. Bei der Rentner-WG hatten wir es ja gerade schon. Die brauchen das natürlich auch. Jetzt gibt es aber auch junge Menschen mit Beeinträchtigung. Gibt es denn genug barrierefreien Wohnraum für alle in Rostock?
Barrierefrei ist so ein Wort. Also laut Carsten Kleen von der VIRO, also von der Kommunalen Wohnungsgesellschaft, die haben immerhin 35.000 Wohnungen hier in Rostock, also ein Drittel aller vermieteten Wohnungen. Und der sagt, wir haben überhaupt keinen barrierefreien Wohnraum, weil er spricht nicht von barrierefrei, sondern von barrierearm.
Okay.
Und er sagt ganz klar, dass es auch für die unterschiedlichen Arten von Behinderungen ganz andere Dinge sind, die das Leben schwer machen, die eine Barriere darstellen.
Also es ist zum Beispiel so, jemand, der erblindet ist oder sehr schlecht sehen kann, auf einen Taststock angewiesen ist, der benötigt kleine Orientierungspunkte. Für den sind Schwellen, die von einem Raum zum nächsten führen, gar nicht so schlecht. Der kann ihn nämlich taktil mit seinem Stock ertasten und kriegt diese Rückmeldung und kann sich viel besser orientieren in der Wohnung. Jemand, der im Rollstuhl sitzt, für den sind Schwellen ein kleines Hindernis und auch anstrengend, sie ständig zu überwinden. Die Anforderungen sind also sehr verschieden.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber ist ja klar, ne? Also dieses pauschale Barrierefrei gibt es überhaupt nicht, weil die Anforderungen so unterschiedlich sind.
Und wer bei der städtischen Wohnungsgesellschaft ein neues Zuhause sucht, der sollte einfach im sogenannten Wohnungswunschbogen so in etwa formulieren, was ihm wichtig ist oder sich gleich im Gespräch beraten lassen. Und wenn die Fälle noch ein bisschen kniffliger sind, dann hat die VIRO auch noch 9 Mitarbeiter im Sozialdienst, die sich genau mit dem Thema richtig gut auskennen.
Aber jetzt mal, also wir haben gerade über diese Unterschiede gesprochen, ne? Aber Beispiel Rollstuhlfahrer oder Gehbehinderung in irgendeiner Form. Eine Wohnung mit keinen Stufen vor der Haustür, keine Stufen zum Fahrstuhl, ebenerdig, alles in der Wohnung, eine geräumige Dusche. Wie viele Wohnungen können das denn schon leisten?
Ja, Carsten Kleen sagt, da ist es so, dass die meisten Neubauten inzwischen barrierearm sind, während die alten Bauten so nach und nach verbessert werden. Was ich da noch wichtig finde, es gibt ja auch nicht nur diejenigen, die schon mit einer Behinderung einziehen. Also ganz oft entwickeln sich Probleme ja auch erst, wenn man einen Unfall gehabt hat oder eben einfach alt wird. Wer deswegen umbauen möchte, der kann sich wiederum an den Sozialdienst der Viro wenden, wo er auch Tipps bekommt. Es gibt ja überall Fördergelder und wie man das machen kann. Und im Rostocker Stadtteil Lüttenklein, da gibt es sogar eine kleine Ausstellung mit unterschiedlichen Hilfsmitteln, vom erhöhten Toilettensitz über Haltegriffe bis hin zu Infosystemen, die Bescheid sagen, dass der Herd ausgeschaltet werden muss.
Wichtige Information. Zu dem Thema haben wir übrigens auch eine ganze Podcast-Folge gemacht. Wenn das Zuhause zur Hürde wird, heißt sie. Und den Link, den stelle ich euch in die Shownotes. Wir waren jetzt bei ganz viel kleinen Wohnungen, für Studenten zum Beispiel oder eben in der Senioren-WG. Stichwort große Wohnung, also für Familien mit vielen Kindern zum Beispiel. Gibt es Wohnraum für Sie?
Das ist schon deutlich schwieriger. Also große Wohnungen sind in Rostock extrem rar. Die sind ja auch früher weniger gebaut worden in den letzten Jahren. Jetzt langsam hat sich's verändert. Und das Problem hat sich in jüngster Zeit noch verschärft, weil Familien, die sonst bauen würden, sich das im Moment gar nicht leisten können. Gerade zu dem Thema haben uns im Vorfeld zu unserem Talk vor Ort schon viele Fragen erreicht. Und diese Familien, die eigentlich vom eigenen Haus träumen, konkurrieren jetzt auf dem Wohnungsmarkt mit denen, für die Bauen auch sonst überhaupt nicht in Frage kommt, weil sie einfach jeden Cent umdrehen müssen. Ja, und dazu kommt, wir hatten das am Anfang ja schon, alte Leute oder Eltern, deren Kinder ausgezogen sind, bleiben ganz oft in ihren Wohnungen, obwohl sie so viel Platz gar nicht mehr brauchen.
Das ist ja auch nachvollziehbar, ne? Ich meine, wenn du, weiß ich nicht, 30 Jahre in der Wohnung wohnst, dann ist der Mietvertrag ja auch entsprechend alt. Und die Mieten vermutlich um ein Vielfaches günstiger als das, was sie jetzt zahlen würden. Heißt, wenn sie umziehen, hätten sie für mehr Geld weniger Wohnraum.
Ja, genau so. Und um gegenzusteuern, gibt es aber bei Wohnungsgesellschaften Angebote wie Bleib im Quartier, Miete stabil. Wer da umzieht und sich um mindestens 10% verkleinert, der zahlt die gleiche Quadratmeter-Miete, hat weniger Heizkosten, weniger Reinigungsaufwand, aber es muss eben auch gerade eine passende Wohnung frei sein. Ja, und ich meine, irgendwie ist es ja auch seltsam. Letztes Jahr ist Rostock um 300 Einwohner gewachsen, aber es gab auch 640 Wohnungen neu. Eigentlich wäre es ja logisch, dass es mehr Leerstand gibt. Gibt's aber nicht.
Woran liegt das? Die Zahlen sind ja da eigentlich.
Ja, also eine Idee ist vielleicht, es gibt auch etliche Mieter, die ihren ersten Wohnsitz gar nicht hier haben.
Die Urlauber.
Ja, die haben zwar eine Wohnung in Rostock, nutzen sie aber nur an den Wochenenden. Gar nicht nur die Urlauber, auch welche, die auf Montage mal arbeiten. Oder eben Leute, die einfach fürs Wochenende mal ein paar Tage hierher kommen, um die Ostsee zu genießen. Und die Vermieter, die wissen, dass das sehr, sehr oft vorkommt. Das merken die nämlich ganz klar am Wasser- und Stromverbrauch.
Ja.
Tja. Aber dagegen kann man nur ganz wenig tun. Ist ja auch völlig legitim. Ganz anders als Untervermietungen über Buchungsplattformen wie Airbnb.
Das geht nicht, ne? Das darf man nicht, oder?
Nee, also wer das tut und auffliegt, der wird verwarnt und wenn er trotzdem weitermacht, dann ist ganz schnell die Kündigung im Briefkasten.
Stichwort Kündigung, wie ist das, wenn jemand seine Wohnung verliert und keine neue findet? Wir haben es am Anfang schon angesprochen. Wie viele Obdachlose leben zurzeit in Rostock?
Da gibt es im Moment nur Schätzungen. Die offizielle Statistik geht von um die 360 Betroffenen aus. Aber tatsächlich ist das wohl deutlich mehr. Ich war neulich beim Bahnsteig 1, einer Begegnungsstätte der Volkssolidarität, und die Leiterin Lydia Franke hat mir erzählt, dass alleine da mehr als 340 Obdachlose ihre Postadresse haben. Außerdem, da gibt es ja auch noch andere Orte, die so eine Möglichkeit anbieten, also das Nachtasyl der Caritas zum Beispiel. Und viele Wohnungslose übernachten auch erstmal bei Bekannten auf dem Sofa. Die tauchen in überhaupt gar keiner Statistik auf.
Kann man das denn überhaupt irgendwie erfassen? Also gibt es da Schätzungen, wie hoch die Zahlen wirklich sind?
Der Verein Wohltat, der die Suppenküche mit ihren 6 Ausgabestellen betreibt, der geht von mehr als 1000 Betroffenen aus. Aber ja, das sind eben Schätzungen. Und Rostock will das jetzt genauer wissen und beteiligt sich gerade als eine von 3 Städten in Deutschland an einer EU-weiten Studie. Da ist das Ziel, erstens, die teilnehmenden Kommunen miteinander ins Gespräch zu bringen. Zweitens, eben solche realistischen Zahlen zu bekommen. Wie viele Menschen sind denn wirklich betroffen? Und drittens, herauszufinden, was die wichtigsten Ursachen für Obdachlosigkeit sind, um auf der Basis besser helfen zu können.
Heißt, was passiert bei dieser Studie? Also was macht Rostock da?
Ja, Rostock hat so eine Art Momentaufnahme gemacht. Also zeitgleich an einem Tag Obdachlose an allen Anlaufstellen in der Stadt befragt. in Suppenküchen und Begegnungsstätten, im Nachtasyl.
Ja, aber da gehen ja auch, nee, entschuldige, dass ich jetzt reinrede, aber ich meine, die Krux ist, die Leute haben keinen festen Wohnsitz, da gehen ja aber auch nicht alle hin. Also wie erreicht man die denn alle?
Nee, und darum waren auch die Streetworker unterwegs, bei denen die wirklich unter der Brücke schlafen. Da gibt es zum Beispiel die beiden ehemaligen Kleingartenanlagen, Großer Pol und Pulverturm, auf denen ja eigentlich längst Wohngebiete entstehen sollten. Ja. Was genau da passiert, war übrigens auch im Talk vor Ort ein großes Thema. Bislang jedenfalls betreuen die Sozialarbeiter mindestens 15 Obdachlose, die in den alten Lauben übernachten, die von ihren Besitzern schon vor langer Zeit geräumt werden mussten.
Gibt es denn dann jetzt schon Ergebnisse von dieser Erfassung, muss man es ja nennen, ne?
Ja, nee, aber die Ergebnisse gibt es noch nicht. Das geht nicht ganz so schnell. Erstmal mussten alle Fragebögen wieder eingesammelt werden. Das waren ein paar Kisten voll. Und jetzt werden die in Bremen ausgewertet, sodass Ende des Jahres, spätestens Anfang 2026, erste Ergebnisse da sein sollen.
Okay, also das dauert noch ein bisschen. Was macht die Stadt denn jetzt schon, um den Betroffenen zu helfen?
Mein Eindruck ist, also Sozialamtsleiterin Annika Lese ist da ziemlich engagiert. Sie hat bei der traditionellen Weihnachtsgala für Bedürftige gekellnert, und zwar inkognito. Und da hat sie sich mit einer jungen Frau unterhalten, die obdachlos geworden ist, weil sie sich einfach irgendwann in den falschen Mann verliebt hat. Ja, und als es ihr endlich gelungen ist, sich von ihm zu trennen, hatte sie überhaupt keine Freunde mehr. Die Amtsleiterin sagt, das war für sie ein ganz wichtiges Aha-Erlebnis. Da hat sie gelernt, dass sowas eigentlich jedem passieren kann, vom einfachen Arbeiter bis zum Professor. Tja, und ich bin am Tag der Befragung auch dabei gewesen und habe mit zwei Wohnungslosen am Tisch gesessen, mit dem 48-jährigen Marcel und dem 70-jährigen Jürgen. Die beiden haben mir erzählt, wie sie in ihre Situation gekommen sind und was das für sie bedeutet.
Na, wie soll ich sagen, also vor 3 Jahren hatte ich einen Schlaganfall, hatte davor 8 Jahre als LKW-Fahrer gearbeitet und nach meinem Schlaganfall haben sie mir also die Fahrerlaubnis entzogen, deswegen. Und dann war auch die Arbeit weg irgendwann und dann konnte ich irgendwann die Wohnung nicht mehr bezahlen.
Ich bin ja Rentner und dann hat es vorne und hinten nicht gereicht. Und ich bin, wie soll ich sagen, kein Amtsgänger oder Amtsläufer. Immer wegen bitte, bitte und könnt ihr nicht und ne, mir steht ja zu eigentlich.
Und jetzt haben Sie keine Wohnung mehr, wo schlafen Sie?
Im Obdachlosenasyl, so wie er auch. Ja, dass man immer früh morgens raus muss um 7 und abends um 18 Uhr erst wieder rein kann. Das ist das, was mich ein bisschen nervt, aber ja, statt rumhergammeln oder ja, CO oder in Kaufhäuser mal so ein bisschen rumgehen oder so.
Na, erstmal einen Rückzugsort zu haben, wo man immer sein kann, zu Hause.
Ja, was mich besonders berührt hat, der 70-jährige Jürgen hat gesagt, dass er tagsüber kaum Kontakte hat, auch weil er eher so ein Einzelgänger ist, dass er aber abends im Obdachlosenasyl eigentlich gerne auch mal mit jemandem reden würde. Aber wenn er den ganzen Tag draußen war, dann ist er einfach müde. Dann geht er sofort schlafen. Und das macht der so seit 3 Jahren. Einer, der ja nun schon lange im Rentenalter ist.
Mm. Du hast gerade von der engagierten Sozialamtsleiterin gesprochen. Was bedeutet das denn konkret, was die Stadt macht?
Es gibt seit fast einem Jahr das Projekt Moins. Menschen vor Obdachlosigkeit intelligent schützen heißt das. Und das Ganze wird bis 2028 mit 2,5 Millionen Euro von der EU und dem Bund gefördert.
Intelligent schützen? Habe ich das richtig gehört?
Mhm.
Heißt?
Da hat Moins 4 verschiedene Schwerpunkte. Zum einen gibt es eine Fachstelle, die Menschen ganz früh hilft, damit sie gar nicht erst auf der Straße landen. Und Projektleiter Paul Lempke sagt, dass die auch schon ganz erfolgreich arbeitet.
In der Prävention können wir sagen, dass wir im ersten halben Jahr waren 180 Haushalte in Rostock vom Wohnraumverlust bedroht. Davon konnten wir 134 Fälle hier in dieser zentralen Fachstelle für Wohnraumerhalt erreichen und auch beraten, was wirklich eine sehr, sehr gute Zahl ist. Und viele Verfahren laufen natürlich auch noch, aber Stand jetzt ist es so, dass wir insgesamt bei 100 Haushaltsangehörigen den Wohnraumverlust verhindern konnten.
Tja. Außerdem baut das Team einen digitalen Hilfeplan auf, also ein Werkzeug, das Sozialarbeitern und Verwaltung helfen soll. Für Betroffene wird ein digitaler Beratungsfinder erstellt. Und es geht vor allem auch darum, Wohnungslosen möglichst schnell aus ihrer Lage herauszuhelfen. Die Stadt setzt als erste Kommune in Mecklenburg-Vorpommern auf das Prinzip Housing First, also darauf, den Menschen schnell ein stabiles Dach über den Kopf zu verschaffen. keine Notunterkunft, sondern ein Zuhause, von dem aus sie es dann besser schaffen, ihr Leben selbstbestimmt wieder in den Griff zu bekommen.
Hm. Housing First, das war auch Thema in einer Podcast-Folge, die wir zu dem Thema gemacht haben. Obdachlos in Rostock, stelle ich euch auch alles in die Shownotes. Katja, aber ich stelle dir auch nochmal die Frage, das war natürlich auch Thema in der Folge. Woher nimmt die Stadt denn die Wohnung, die sie den Obdachlosen zur Verfügung stellt?
Gute Frage. Moins selber hat nämlich keinen eigenen Wohnraum. Die können nur beraten, begleiten, anschieben. Aber die Rostocker Wohnungsgesellschaften und Genossenschaften sind mit im Boot. Ab November soll es außerdem einen Stammtisch Wohnungshilfe geben, damit wirklich alle an einem Strang ziehen. Und naja, man muss auch sagen, bei der Vermittlung von Langzeitobdachlosen geht es auch nicht um Menschenmassen. Hm. Also Paul Lemke hat sich vorgenommen, ab 2026 jährlich 15 Obdachlose von der Straße zu holen. Und Erfahrungen aus Berlin, die zeigen, dass das mit der richtigen Begleitung auch mehr als 90% von ihnen schaffen, dann wirklich dauerhaft in ihren Wohnungen zu bleiben.
Wie sieht denn so eine Begleitung aus? Ich kann mir vorstellen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man wirklich Jahre obdachlos war, wieder in eine Wohnung zu ziehen.
Nee, das ist nicht einfach. Man kann nicht einfach einen Obdachlosen nehmen, ihm einen Schlüssel zu einem Einzimmer-Apartment geben und glauben, dass er dann schon rundum glücklich wird. Mhm. Also Wohnen, das muss man lernen, wenn man das jahrelang nicht hatte. Wie man sich verhält, wenn Nachbarn nicht gestört werden sollen. Dass man Müll rausbringen muss, Geschirr spülen, Briefkasten leeren. Babette Limp-Schelling vom Verein Wohltat, die hatte reichlich Erfahrung. Und unter diesen Leuten, die sie begleitet hat, da war ein Pärchen, das sich bei einer solchen Maßnahme kennengelernt hat und dann zusammengezogen ist. Und denen hat sie Schritt für Schritt gezeigt, worauf sie so achten müssen. Das hat auch wunderbar geklappt. Und irgendwann kamen die beiden so ein bisschen verlegen zu ihr mit einem ganz besonderen Wunsch.
Die wollten gerne Weihnachten feiern und wussten einfach nicht mehr, was macht man Weihnachten und wie feiert man Weihnachten, geschweige denn, dass sie wussten, warum man überhaupt Weihnachten feiert. Weil sie beide aus Verhältnissen kamen, wo das überhaupt keine Rolle gespielt hat. Und auch mit ihren eigenen Kindern sie das nicht gemacht haben, weil sie eigentlich in der Zeit nicht in der Lage waren, überhaupt für ihre Kinder da zu sein, geschweige denn Weihnachten. Ich bin mit ihnen losgegangen, habe mit ihnen einen Tannenbaum gekauft, habe mit ihnen schöne Dinge zu essen eingekauft und habe ihnen für Heiligabend, weil ich Heiligabend natürlich selber bei meiner Familie sein wollte, habe ihnen einen schönen Plan gemacht, wie man das Weihnachten so macht. Und es hat funktioniert.
Das kann man sich gar nicht vorstellen, finde ich, ne? Dass jemand, oder ich kann es mir schwer vorstellen, dass jemand nicht weiß, wie man Weihnachten feiert. Aber das sagt ja dann auch wieder viel über das Leben aus, ne? Das die beiden geführt haben.
Ja.
So, jetzt werden wir schon wieder emotional am Ende der Folge. Am Anfang hatten wir den Thomas Reimer, der ganz mit Tränen in den Augen ganz glücklich war, in eine Wohnung zu ziehen, in eine Senioren-WG zu ziehen. Und jetzt haben wir das Pärchen, das sich freut, in der eigenen Wohnung Weihnachten zu feiern. Das Thema Wohnungsnot in Rostock, dass es so emotional ist, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Aber nun, so ist es. Wir haben ein umfassendes Paket für euch zusammengepackt mit fast allen Aspekten, nicht mit allen, mit fast allen Aspekten zu diesem Thema. Es gibt eine Menge drüber zu reden. Wir haben das schon im Programm getan, werden das weiter tun. ndr.de/mv, da findet ihr alles, aber auch das stelle ich euch nochmal in die Shownotes und den kompletten Talk vor Ort natürlich auch. Vielen Dank an Katja Bülow aus dem Ostseestudio in Rostock für deine Recherche.
Danke an dich.
Und die Redaktion, hat Spaß gemacht. Die Redaktion, die hatte Melanie Jasser. Ja, mir auch, Katja, danke dir. So, und damit verabschiede ich mich. Mein Name ist Annette Ewen. ARD